Die Barmherzigkeit Gottes, das ist unser Thema in der Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb. Auch ein Gruß an alle, die uns von Radio Maria verbunden sind. Es grüßt Sie, Marion Kuhl. Die Barmherzigkeit Gottes ist so groß und überreich, dass wir sie eine Ewigkeit lang bestaunen und loben können. In der Sendereihe Spiritualität haben wir ihr dieses Jahr eine Reihe gewidmet. Und zwar aus dem Blickwinkel der heiligen Schwester Faustina Kowalska, die eine besondere Offenbarung empfangen hat, die offiziell von der Weltkirche geprüft und gut geheißen wurde mit der Heiligsprechung von Schwester Faustina und der Einführung des Barmherzigkeitssonntags in den liturgischen Kalender der Kirche. Jesus sagte zu Schwester Faustina: Ich ergieße ein ganzes Meer an Gnaden über jene Seelen, die sich meiner Barmherzigkeit nähern. Heute ist der 9. und letzte Teil unserer Reihe über die Barmherzigkeit mit Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Er hat zu diesem Thema ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Die Barmherzigkeit Gottes, Heilmittel für Seele und Leib« nach dem Tagebuch der Schwester Faustina. Und ich freue mich, dass er heute bei uns zu Gast ist. Grüß Gott, Pater Burb.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Freuen uns auf Ihren Vortrag. Heute, wie gesagt, der letzte Teil in dieser Reihe. Bitte schön.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe jetzt noch ein paar so Themen herausgefischt aus dem Tagebuch. Zuerst einmal einige Gedanken im Blick auf die Ordensleute, zu denen ich ja auch gehöre. Die Schwester Faustina schreibt einmal: Die Zunge ist ein kleines Ding, aber sie tut große Dinge. Eine Nonne, die nicht schweigsam ist, gelangt niemals zur Heiligkeit. Das heißt, sie wird keine Heilige. Natürlich nicht bloß die Nonne, sondern genauso der Ordensbruder und Ordenspriester. Sie schreibt weiter: Nur wenn Gottes Geist durch mich spricht, darf ich nicht schweigen. Also sie spricht vom Schweigen, denn nur im Schweigen spricht Gott. Aber wenn Gottes Geist durch mich sprechen will, sagen wir mal, jemand einen Trost zusprechen, eine Ermutigung zusprechen, der vielleicht irgendwo in einem Loch sitzt, dann darf ich nicht schweigen. So schreibt sie. Also das gilt also auch, und sie spricht ja jetzt von Ordensleuten, für uns, immer im richtigen Augenblick schweigen, aber auch im richtigen Augenblick sprechen. Dann schreibt sie: Um aber die Stimme Gottes zu hören, muss man die Stille der Seele besitzen und schweigsam sein, das heißt, mit Sammlung in Gott sein. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das heute nicht mehr groß geschrieben wird im Großteil unserer Ordensgemeinschaften. Meist sind wir apostolische Gemeinschaften, die meinen, ich wage mal das so zu sagen, dass für sie das Schweigen nicht mehr so wichtig ist wie für Kontemplative. Aber ich glaube, nur in dem Maß, wie einer schweigt, hat er auch etwas zu sagen. Und gerade wir, auch wenn wir aktive Orden sind, brauchen umso mehr das Schweigen, umso mehr die Zurückgezogenheit, umso mehr die persönliche Beziehung zu Gott, wenn wir der Welt überzeugend etwas sagen wollen. Also um die Stimme Gottes zu hören, muss man die Stille der Seele besitzen und schweigsam sein. Man kann viel sagen und trotzdem das Schweigen nicht brechen, schreibt sie. Und umgekehrt, man kann wenig reden und immer das Schweigen brechen. Es gibt ja nicht nur ein äußeres Schweigen, es gibt auch ein inneres Schweigen. Wie es Franz von Sales eigentlich ausdrückt: Er war von Menschen dauernd umgeben, aber in seinem Herzen, da hatte er wie so ein kleines Zynakulum, wo er sich zurückgezogen hat und ganz mit dem Herrn allein ist, mitten unter den Menschen. Wo immer wieder so Augenblicke sich innerlich zurückzieht in diese Stille seines Herzens. Oder man könnte auch sagen, seines inneren Oratoriums. Also es gibt auch ein inneres Schweigen mitten im Lärm der Welt. Und es gibt ein äußeres Schweigen. Und deshalb, man kann wenig reden und trotzdem das Schweigen brechen, indem man, weiß ich, was für Fantasien hat, was einem alles für Gedanken durch Kopf und Herz gehen weil so viel Lärm und Bewegung in uns drin ist, das ist auch kein Schweigen. Es geht um dieses Gesammeltsein auf, möchte sagen, den Mund Gottes hin, auf das Hören, auf seine Stimme hin. Sie schreibt, durch das Brechen des Schweigens geschieht viel Unrecht gegenüber dem Nächsten und aber auch gegenüber der eigenen Seele. Denn wir sollten immer wieder einmal, nicht bloß als Ordenschristen, sondern jeder Christ, überlegen, was er heute alles geredet hat. Und dann einmal wägen auf der Waage der Gerechtigkeit und der Liebe, wie viel von dem, was ich geredet habe, war über andere, gegen andere, lieblos also. Dann verstehen wir das Wort noch umso besser. Durch das Brechen des Schweigens geschieht viel Unrecht gegenüber dem Nächsten, aber auch gegenüber der eigenen Seele, die dadurch nicht wachsen kann, vor Gott. Und sie sagt, Gott teilt sich einer geschwätzigen Seele nicht mit, die viel summt wie eine Drohne im Bienenstock, aber dafür keinen Honig produziert, also fruchtlos ist, viel schwätzt, alles besser weiß, in alles sich hineinmischt, aber keine Frucht bringt. Und ich denke, das ist ein Manko, das wir unbedingt sehen müssten. Und das gehört auch zur Reform eines Ordens, einmal darauf zu achten. Sie sagt, eine schwatzhafte Seele ist leer in ihrem Innern. Und das gilt für jeden Christen. Ist leer im Innern. Bei manchen Leuten, da wundere ich mich, die finden keinen Punkt und kein Komma. Da kommen sie kaum dazwischen. Und am Schluss weiß man überhaupt nicht, was sie eigentlich gesagt haben. Da muss jeder sich einmal selber an der Nase ziehen und sich selbst mal prüfen, wie sieht denn das aus bei mir? Eine schwatzhafte Seele ist leer in ihrem Innern. Sie besitzt keine grundlegenden Tugenden und keine Vertrautheit mit Gott. Denn sonst würde sie schweigen und wäre im Innern verbunden mit dem Gott, der in mir wohnt. Von einem tieferen Seelenleben, sagt sie, kann nicht die Rede sein. Auch nicht vom süßen Frieden und der Stille, in der Gott wohnt, kann keine Rede sein. Sind oft veräußerlichte Menschen, die oft auch dann keine tieferen Erkenntnisse haben auf Gott hin, auch theologischer Art, sondern sehr oberflächliche Gedanken, die man eigentlich nicht mehr Theologie nennen kann. Und oft endet es dann in Irrlehren. Dann schreibt sie, in den Schluchten der Hölle sah ich viele Seelen wegen Nicht-Einhaltens des Schweigens. Sie wissen vielleicht, dass der Herr sie manchmal mitgenommen hat und ihr einen Blick in die Hölle gezeigt hat. Das ist natürlich immer schwierig, denn diesen Blick bekommt sie ja als Mensch, aber drüben sind ja ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Das, was sie sieht, sieht sie immer in Bildern. Das sind Bilder. Denn drüben, es ist ja nicht mehr im irdischen Sinn, das heißt in diesem materiellen Sinn, nicht, sondern es ist eine andere Dimension, könnte man sagen. Aber sie hat das festgestellt und es ist bekannt auch von anderen Heiligen, die einen Blick in diesen Abgrund der Verdammnis tun mussten, eben um noch mehr für die Menschen sich einzusetzen, damit sie gerettet werden vor diesen Schluchten der Hölle. Oder auch, um den Menschen auf der Welt mitzuteilen, wohin sie eigentlich läuft, wenn sie Gott leugnet. Also sie sah viele Seelen wegen Nicht-Einhaltens des Schweigens. Und es waren vor allem Ordensleute, sagt sie. Das ist jetzt kein Dogma, verstehen Sie? Aber es gibt zu denken. Und sie sagt, diese Seelen haben es mir selber gesagt, als ich sie fragte, was die Ursache ihres Verlorenseins sei. Und das waren klösterliche Seelen, schreibt sie. Sie haben es ihr gesagt, als sie sie gefragt hat, warum sie da in diesem Abgrund sind. Und das sollte uns schon einmal ein bisschen erschüttern, aber jeden, nicht bloß Ordenschristen. Ich sage es Ihnen noch einmal. Wer viel redet, sündigt auch viel. Denn wie viel von dieser Rederei geht nur über andere? Denn so viel Gescheites gibt es gar nicht zu sagen, dass man dauernd zu reden hat. Und sie schreibt dann, O Jesus, Barmherzigkeit, ich zittere beim Gedanken, dass ich über meine Zunge Rechenschaft ablegen soll. In der Zunge ist Leben, aber auch Tod. Und manches Mal töten wir mit der Zunge. Das sind keine kleinen Sachen. Dasselbe schreibt uns ja ganz klar der heilige Jakobus in seinem Brief in der Heiligen Schrift. Nicht? Dass die Zunge ein übles Ding ist. Man kann mit Gott loben und man kann das Schlimmste damit ausdrücken. Einmal sagt ihr der Herr, mich verletzen kleine Unvollkommenheiten der auserwählten Seelen mehr als Sünden der Seelen, die in der Welt leben. Also Unvollkommenheiten, sagt er, von auserwählten Seelen, das heißt solche, die er berufen hat, um seinetwillen ehelos zu leben, um seinetwillen ganz auf ihn hinzuleben, wo er das einzige Du ihres Lebens ist. Und er sagt, aufgrund dieser Berufung und der Gnade, die sie bekommen haben, verletzen ihn kleine Unvollkommenheiten von uns, Ordensleuten, mehr als Sünden der Menschen, die in der Welt leben. Und weiter sagt der Herr, bei diesen kleinen Unvollkommenheiten verbleibt es nicht. Das ist meistens der Anfang von einem dickeren Weg. Und er sagt, ich will dir das Geheimnis meines Herzens enthüllen, was ich durch auserwählte Seelen zu leiden habe. Undank für so viele Gnaden ist für mein Herz stets Speise von der auserwählten Seele. Stets. Also gleichsam der Undank für die Gnade, die wir bekommen haben. Wenn ich so dran denke, diese ganze Diskutiererei über Zölibat und so weiter, wo kein Mensch spricht von der Gnade, die der Herr Menschen gibt, die er dazu beruft. Sondern so, als ob das nur eine Pflicht wäre, nicht? Und ich denke, dass auch mancher und manche so in der Ehelosigkeit lebt, ohne eigentlich sich dieser unwahrscheinlichen Gnade der Berufung bewusst zu sein. Vielleicht nie hingeführt worden zu sein, nie in diese Tiefe hineingeführt worden zu sein. Und da sagt er, der Undank für so viele Gnaden ist stets die Speise, die er bekommt von den auserwählten Seelen. Vielleicht sollten wir Ordensleute, die sie vielleicht jetzt zuhören, mal das überlegen. Danke ich für die Gnade der Auserwählung im Sinne der Ehelosigkeit um des Reiches Gottes willen, dass ich eine Gnade bekommen habe, dass ich jetzt schon so leben kann, wie man im Himmel lebt, nämlich als Braut Christi, dass die Kirche die Braut ist und dass ich das jetzt schon leben darf. Um zu zeigen, die Kirche ist etwas Reales, sie ist jetzt schon gegenwärtig, es ist jetzt schon lebbar, was einmal alle leben können, einmal alle leben dürfen, als Höchstform nicht dieser Hochzeit des Lammes, Höchstform der Liebe. Und er sagt, ihre Liebe ist lau, also Liebe von uns Ordensleuten, ihre Liebe ist lau. Mein Herz kann das nicht ertragen. Diese Seelen zwingen mich, sie von mir abzuweisen. Vielleicht ist das mit ein Grund, dass wir unsere Ordensgemeinschaften so, möchte man sagen, so stagnieren, langsam sterben. Ich will das nicht behaupten. Es ist so, aber man sollte sich's überlegen. Und dann sollte man überlegen, wo muss die Reform beginnen? Nicht in dem, was wir tun, sondern zuerst einmal in dem, was wir leben. Dann sagt er weiter, andere trauen meiner Güte nicht und wollen in ihrem eigenen Herzen keine süße Vertrautheit, also mit ihm, sondern suchen mich irgendwo in der Ferne zu finden und finden mich nicht. Also sie haben keine persönliche Christusbeziehung. Wirklich, was eigentlich der Sinn der Berufung ist, eine Beziehung von Braut zu Bräutigam. Das ist gemeint. Sie kennen im eigenen Herzen diese innere Vertrautheit nicht. Sie suchen Gott in der Ferne, aber sie finden ihn nicht. Dann sagt er, dieses Misstrauen meiner Güte gegenüber verletzt mich am meisten. Misstrauen seiner Güte, seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit gegenüber verletzt ihn am meisten. Wenn euch mein Tod, nämlich am Kreuz, von meiner Liebe zu euch nicht überzeugt hat, was wird euch dann noch überzeugen? Das sagt er zu uns Ordensleuten. Aber wissen Sie, auch Sie als Christ in der Welt sollten das auch auf sich beziehen. Sie sollen das auch sich fragen. Was bedeutet das für mich? Wenn sein Tod am Kreuz uns von seiner Liebe nicht überzeugt, was soll uns dann noch überzeugen? Oft verletzt mich, sagt er, eine Seele tödlich. Und hier kann mich niemand trösten. Er begründet, sie benützen meine Gnaden, um mich zu beleidigen. Also indem ich meine Berufung missbrauche. Es gibt Seelen, sagt er, die meine Gnaden verschmähen und auch alle Beweise meiner Liebe. Sie hören nicht auf meinen Ruf und gehen in den Abgrund der Hölle. Das sind natürlich alles unwahrscheinlich starke Ausdrücke. Und ich könnte mir vorstellen, dass da mancher, der das hört oder hören könnte, an die Decke geht. Aber das spielt keine Rolle. Wenn Sie, wir wollen vieles, was wahr ist, nicht mehr wahrhaben. Und wir müssen uns klipp und klar diesen Texten auch stellen. Und ich denke, es sind keine Flausen, es sind keine Irrlehren. Es sind reale Aussagen des Herrn. Und wir sollten einmal uns wieder klar werden, dass unser Glaubensleben sehr, sehr in unseren Breiten, auch unter uns Priestern und Ordensleuten, massiv oberflächlich geworden ist. Man redet über Gott, weiß sie was alles, und schreibt Bücher über Gott, aber man vergisst, mit ihm zu reden und in ein persönliches Verhältnis zu kommen. Dieser Verlust der Seelen versenkt mich in Todestrauer, sagt er. Also wenn eine Seele verloren geht, das ist nicht etwas, was Gott egal ist, sondern er sagt, und das ist so ein tiefer Ausdruck, da spürt man seine ganze Liebe und Barmherzigkeit zu jedem. Dieser Verlust der Seelen versenkt mich in Todestrauer. Er spricht ja als der erhöhte Herr, aber in menschlicher Sprache, dass wir es verstehen. Und er sagt, hier kann ich der Seele nicht helfen, obwohl ich Gott bin, denn sie verschmäht mich. Sie nimmt ja seine Gnade gar nicht an. Mit dem freien Willen ausgestattet, sagt er, kann sie mich verschmähen oder mich lieben. Und dann spricht er zu ihr, der Schwester Faustina, du Verteilerin meiner Barmherzigkeit, künde der ganzen Welt von meiner Güte. Und damit wirst du mein Herz trösten. Das meiste sage ich dir, wenn du mit mir in der Tiefe deines Herzens sprichst. Hier kann mein Wirken niemand stören, in der Tiefe des Herzens. Nicht drum sollten wir immer wieder nach innen gehen, du in mir, still werden und auf ihn hören. Er sagt, hier ruhe ich wie in einem verschlossenen Garten, nämlich in der Tiefe unseres Herzens. Das ist das, was auch Franz von Sales sagt. Dort sind wir ganz beieinander und niemand kann uns stören. Aber viele Menschen kommen gar nicht in diese Tiefe. Ihre ganze Religiosität ist mehr äußerlich. Ja? Sie reden immer nach außen hin zu Gott, aber nicht zu ihm in meiner Tiefe und im Innersten meines Herzens. Einmal wünscht Jesus, in jeder Seele sollte sich meine Barmherzigkeit widerspiegeln. In jeder Seele. Besonders in einer Ordensseele. Seine Barmherzigkeit widerspiegeln. Mein Herz ist von Mitleid und Barmherzigkeit für alle erfüllt. Das Herz meiner Braut muss meinem Herzen ähnlich sein. Und aus ihrem Herzen muss die Quelle meiner Barmherzigkeit für die Seelen sprudeln, sonst bekenne ich mich nicht zu ihr. Aus ihrem Herzen, des Ordensmenschen, muss die Quelle meiner Barmherzigkeit für die Seelen sprudeln, sonst bekenne ich mich nicht zu ihr. Kommt aus unserem Herzen wirklich Barmherzigkeit? Oder kommt nicht auch oft Schimpfen, Urteilen, Beurteilen, Verurteilen, aber keine Barmherzigkeit? Einmal sagte der Herr zu ihr: Oft schon wollte ich diese Kongregation erhöhen, doch ich kann das ihres Hochmuts wegen nicht tun. Meine Tochter wisse, dass ich hochmütigen Seelen keine Gnade erteile, ja sogar bereits erteilte entziehe. Hochmütigen. Also, da müssen wir schon auch ein bisschen aufpassen, ob nicht manchmal auch der Hochmut uns bremst, was wir für eine tolle Gemeinschaft sind und so weiter, für einen tollen Orden oder wie auch immer. Jesus erscheint ihr eines Tages sehr traurig und sie fragt ihn nach dem Grund. Und er entgegnete ihr: Auserwählte Seelen, die meinen Geist nicht haben, die nur nach dem Buchstaben leben, haben den Buchstaben über meinen Geist erhoben, über den Geist der Liebe. Sehen Sie, das ist immer wieder die Gefahr, was Jesus schon den Pharisäern sagt, dass wir am Buchstaben festhalten, dass wir nur noch darauf schauen, dass wir die Gesetze einhalten und wenn wir noch so sehr die Liebe dadurch verletzen. Er sagt dann: Ich habe meinen ganzen Orden auf Liebe aufgebaut, aber in den Ordensgemeinschaften sehe ich die Liebe nicht. Deswegen ist mein Herz von Trauer erfüllt. Ich glaube, das ist etwas, was jeder für sich einmal überlegen muss, jeder. Vor allem wir Ordenschristen, die wir in Gemeinschaft leben. Welche Rolle spielt die Liebe? Vincenz Palotti hat gesagt, nur die Liebe hält uns zusammen. Wo die Liebe nicht mehr da ist, ist eigentlich keine Bindung mehr da. Und wer die Liebe zerstört, zerstört die ganze Gemeinschaft. Dann einmal sagt er, der Herr, zu Schwester Faustina: Schreibe es für alle Ordensleute auf, dass es meine Wonne ist, in der heiligen Kommunion in ihre Herzen zu kommen. Wenn da aber ein anderer ist in dem Herzen, kann ich es nicht ertragen und gehe schnellstens hinaus, wobei ich alle vorbereiteten Gaben und Gnaden wieder mitnehme. Also ist eine sehr menschliche Ausdrucksweise, aber wir verstehen, was er sagen will. Wenn im Herzen ein anderer ist, muss nicht gleich der Teufel sein, aber wenn da ein anderer ist, vielleicht ein Mensch, an dem ich hänge, an dem ich gebunden bin, der mir viel wichtiger ist als Christus und ich nur zur Kommunion gehe, weil es einfach dazugehört, dann sagt er, dann gehe ich wieder. Ich nehme alles wieder mit, was ich mitgebracht habe. Wenn Sie, und das ist ja der Sinn der Ehelosigkeit, nur noch Christus. Er allein hat in meinem Herzen Platz und niemand anders mehr. Und er will durch mich zu den anderen seine Liebe sichtbar machen, seine Barmherzigkeit. Und dann sagt er, die Seele merkt mein Hinausgehen nicht. Allerdings nach einiger Zeit wird sie auf ihre innere Leere, auf ihre innere Unzufriedenheit aufmerksam. Weil man spürt sie, dass eigentlich nichts mehr da ist. Würde sie sich dann mir zuwenden, wäre ich ihr behilflich, das Herz zu reinigen. Ich würde in dieser Seele alles vollenden. Doch ohne ihr Wissen und ohne ihr Einverständnis kann ich im Herzen nicht aushalten. Sie merken wieder, wie Gott unsere Freiheit schätzt. und wie er nur handelt und handeln kann, wenn wir es ihm in Freiheit erlauben. Und er ist sofort da und handelt, wenn wir in Freiheit uns ihm zuwenden. Das ist das Wunderbare. Einmal sagte er ihr, dass er zulassen würde, dass Klöster und Kirchen vernichtet werden, wegen des Mangels an Liebe bei den Ordenschristen und Priestern. Und sie entgegnete ihm, Jesus, so viele loben dich doch in den Klöstern. Ja, das Brevier beten und singen, nicht? Das ist ja alles Gotteslob. Und darauf antwortet er, dieses Lob verwundet mein Herz, denn die Liebe wurde aus den Klöstern verjagt. Schreckliches Wort. Das sind Seelen ohne Liebe und ohne Aufopferung, voller Egoismus und Eigenliebe, hochmütig und anmaßend, voller Perversität und Heuchelei, also unheimliche Worte. Nicht? Und das sind Worte, die wir uns mal bedenken sollten, überlegen sollten. Jeder bei sich, nicht bei anderen, bei sich. Seelen, die lau sind und kaum Wärme besitzen, um sich selbst am Leben zu erhalten. Mein Herz kann das nicht ertragen. Alle Gnaden, die ich täglich auf sie herabströmen lasse, fließen ab wie am Felsen. Also er hört auch da nicht auf, seine Hilfe dauernd anzubieten. Aber sie kommt nicht an, weil viele von uns nicht wollen. Sie leben so dahin und es genügt. Wenn Sie und die heutigen Kommunikationsmittel tun das Ihre dazu. Dass wir so von diesen Dingen fasziniert sind und eingenommen sind und nicht immer positiv beeinflusst werden. Nicht? Und deshalb gilt es wirklich zu einer Reform zu kommen. Zu einem Überlegen, aber jeder bei sich. Kann nicht die anderen reformieren, kann immer bloß mich reformieren. Und er sagt, ich kann sie nicht ertragen, denn sie sind weder gut noch schlecht. Klöster habe ich dazu berufen, die Welt zu heiligen. Das ist der Auftrag. Aus ihnen soll eine starke Flamme der Liebe und des Opfers schlagen. Wenn sie nicht umkehren und nicht in ursprünglicher Liebe sich entzünden, werde ich sie dem Untergang dieser Welt ausliefern. Sie müssen denken, das ist gesprochen in den 30er Jahren. Nicht? Und wenn man dann denkt, das Vatikanische Konzil ist dann etwas später. Und das Vatikanische Konzil hat alle Orden aufgefordert, zurückzugehen auf ihren Ursprung, auf ihren Gründer. Und von dort her, vom Geist des Gründers her, sich zu erneuern. Und jede Gemeinschaft müsste sich mal überlegen, ob sie das überhaupt getan hat. Vielleicht nur theoretisch, aber nicht im Sinne, dass jeder sich neu orientiert hat am Geist des Gründers oder der Gründerin und versucht hat, diesen Geist in das eigene Leben hineinzunehmen. Und er sagt, wie wollen Sie auf dem verheißenen Stuhl des Weltgerichtes Platz nehmen, wenn ihre Schuld schwerer ist als die der Welt, ohne Buße, ohne Genugtuung. Auf dem Stuhl des Weltgerichtes, das heißt, sie sind berufen auch damit, es steht ja in der Schrift auch, nicht mit zu urteilen im Weltgericht. Aber wie sollen die auf diesen verheißenen Stuhl des Weltgerichtes sitzen, wenn ihre Schuld schwerer ist als die der Welt, die sie beurteilen oder verurteilen sollen? Und er sagt, o Herz, du hast mich am Morgen empfangen und mittags schnaubst du mir Hass entgegen in mannigfaltiger Gestalt. O Herz, von mir besonders erwählt, nur deshalb, um mir mehr Leiden zuzufügen. Die großen Sünden der Welt verwunden mein Herz wie an der Oberfläche, doch Sünden einer auserwählten Seele durchbohren mir das Herz. Also ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied zwischen der Sünde eines Heiden, eines, der Gott nicht kennt, und eines Christen. Und es ist ein Unterschied zwischen der Sünde eines Christen und eines Ordenschristen, der eine besondere Auserwählung, Berufung hat. Und auch eine der Sünde eines Priesters. Das ist ganz verschieden. Der drückt das sehr deutlich aus. Und das muss man einfach auch einmal sagen dürfen. Und einmal sagt er ihr, betrachte die Regel und die Gelübde, die du mir dargebracht hast. Du weißt, wie ich sie schätze. Alle Gnaden, die ich für die Seelen der Ordenschristen habe, stehen im Zusammenhang mit der Regel und den Gelübden. Das sind jetzt mal einige Worte, die Jesus so zu uns Ordenschristen spricht. Aber liebe Brüder und Schwestern, die jetzt zugehört haben, passen Sie auf, dass Sie nicht in die Gefahr kommen, das zu nutzen, um jetzt im Gespräch miteinander über die Orden zu schimpfen, was das für Läden sind. Finden Sie, dann kommen Sie genau in diese Situation der Lieblosigkeit, dann kommt genau das heraus bei Ihnen, was er jetzt bei den Ordenschristen zum Teil angemahnt hat. Verstehen Sie, wir müssen immer aufpassen, wenn wir so Sachen hören, die müssen uns immer animieren, für diese Menschen zu beten, dass sie zum Ursprung ihrer Berufung kommen, weil es eine Berufung ist, nicht der private, sondern für die Erneuerung der Kirche. Nicht? Dazu müssen mich solche Gedanken verleiten, zum Gebet für diese Menschen, aber nicht zum Be- und Verurteilen, denn dann haben diese Worte genau das Gegenteil erreicht. Dass sie nämlich durch ihre Verurteilung dann sich von Christus entfernen. Und jetzt einige Gedanken, die er zu den Priestern spricht. Sie schreibt einmal über die Priester, Jesus verteidigt seine Stellvertreter auf Erden sehr. Ich glaube, da muss man einfach wieder wissen, in der Priesterweihe wird der Priester, der Mensch, eins mit Christus, dem Haupte. Das heißt, es wird eine, man kann sagen, eine, es kommt zu einer Identifikation. Der Priester und Christus sind gleichsam ein Ich geworden. Er sagt ja, ich spreche dich los von deinen Sünden. Er sagt nicht, Christus spricht dich los. Das ist mein Leib. Er sagt nicht, das ist der Leib Christi. Nicht? Und Christus ist total, auch selbst mit einem unwürdigen Priester, ist er durch das Sakrament so massiv verbunden. Natürlich muss uns klar sein, dass er dann in einem unwürdigen Priester ein leidender Gott ist. Das ist auch klar. Aber was ich gegen diesen Priester rede, rede ich gegen ihn. So sieht er das. Und so nennt er das. Darum muss man auch da aufpassen, wie ich verurteile. Und statt verurteilen, bitte solche Priester vor Gott bringen. Um die Gnade bitten, dass sie zur Einsicht kommen und zur Umkehr, denn sie haben ihr Priestertum bekommen zum Heil und zur Aufbauung der Kirche, nicht für sich selber. Also sie schreibt, Jesus verteidigt seine Stellvertreter auf Erden sehr. Er ist mit ihnen stark verbunden. Er lässt mich ihre Meinung über die seine stellen. Also das heißt, er sagt, was dir der Beichtvater zum Beispiel, der Priester sagt, ist sicherer von mir, als was ich dir direkt sage. Er lässt mich ihre Meinung, die Meinung der Priester, über die seine stellen. Ich lernte die große Vertraulichkeit zwischen Jesus und dem Priester kennen. Jesus verteidigt das, was der Priester sagt, und passt sich oft seinen Wünschen an. Manchmal macht er sein Verhalten zu einer Seele von der Meinung des Priesters abhängig. Dank der besonderen Gnade habe ich sehr gut erkannt, o Jesus, mehr als mit den Engeln. Ich habe sehr gut erkannt, wie weit du deine Macht und dein Geheimnis mit den Priestern geteilt hast. Ich freue mich darüber, weil das alles zu meinem Heil ist. Also sie erkennt das und dankt für diese besondere Gabe, weil es ja auch ihr zum Nutzen ist, dass den Priestern weit mehr Macht gegeben hat und sein Geheimnis mit den Priestern geteilt hat, mehr als mit den Engeln. Jesus sagt ihr wiederum über die Priester einmal, meine Tochter, bleibe meinen Stellvertretern gegenüber immer ein Kind. denn anders wirst du meine Gnade, die ich durch sie auf dich herabsende, nicht nutzen. Wie ein Kind, das einfach empfängt. Anders wirst du meine Gnade, die ich auf sie oder durch sie auf dich herabsende, nicht nutzen. Und dann sagt der Herr zu ihr, sage meinen Priestern, dass verhärtete Sünder durch ihre Worte reumütig werden, wenn sie von meiner unergründlichen Barmherzigkeit sprechen, vom Erbarmen, das ich für sie im Herzen habe. Ja, das ist ein unheimliches Wort. Sage ihnen, dass verhärtete Sünder durch ihre Worte reumütig werden, wenn sie von meiner unergründlichen Barmherzigkeit sprechen, vom Erbarmen, das ich für sie im Herzen habe. Und jenen Priestern, die meine Barmherzigkeit künden und rühmen, werde ich sonderbare Macht geben, ihre Worte salben und die Herzen, zu denen sie sprechen, werde ich bewegen. Also gibt eine besondere Vollmacht und Kraft solchen Priestern, die seine Barmherzigkeit verkünden und rühmen. Und weiter sagt er einmal an einer anderen Stelle über die Priester, meine Tochter, beachte nicht so sehr das Gefäß der Gnade, sondern die Gnade selbst. Also es soll nicht so sehr auf den Menschen schauen, auf den Priester als Mensch, sondern auf die Gnade selbst, die ich dir gebe. Denn das Gefäß gefällt dir nicht immer. Also das weiß jeder von uns nicht. Nicht jeder Priester ist rein als Mensch, sag mal, der, dem ich mich gerne anvertraue. Nicht? Und er sagt es so deutlich, denn das Gefäß, also das, der Mensch, Priester, gefällt dir nicht immer. Aber dann sind auch die Gnaden gefährdet. Nicht? Wenn ich sage, oh, mit dem rede ich nicht oder bei dem gehe ich nicht beichten oder so, dann sagt er, dann sind auch die Gnaden gefährdet, die er gerade vielleicht durch so einen mir geben will. Ich will dich davor warnen und wünsche, dass du das Gefäß, in dem ich dir meine Gnade reiche, das ist der Priester als Mensch, niemals beachtest. Also ich warne dich davor, sagt er, und wünsche, dass du das Gefäß, in dem ich dir meine Gnade reiche, niemals beachtest. Sie wissen ja, oh nee, zu dem gehe ich nicht, Alter, geh lieber zu dem. Sie kennen das, das kennt jeder von uns. Aber wir sollten mal, jeder von uns genauso, mal überlegen, Herr, was willst du mir sagen? Er sagt, ich will dich davor warnen und wünsche, dass du das Gefäß, in dem ich dir meine Gnade reiche, niemals beachtest. Also ich sollte das nicht abhängig machen, ob mir der Priester gefällt oder nicht gefällt. Der heilige Pfarrer von Ars sagte mal etwas Ähnliches, vielleicht noch etwas deftiger. Er sagt, wir sollten von Zeit zu Zeit einmal bei einem ganz unwürdigen Priester beichten, also meinetwegen, von dem man weiß, dass er ein Sünder ist oder was, damit wir ganz rein Christus und der Gnade begegnen. Weil wir ja oft auch im Priester den Menschen suchen. Ja, der gefällt mir und so. Verstehen Sie? Das ist der Hintergrund. Und Jesus will sagen, nein, das spielt für mich keine Rolle. Ich handle in jedem, und wenn er noch unwürdig ist, handle ich. Und dort, wo ich mich vielleicht sogar überwinden muss, wenn mir der nicht so behagt, kann er mir noch größere Gnaden schenken. Er sagt dann, möge die gesamte Aufmerksamkeit deiner Seele darauf gerichtet sein, so treu wie möglich meiner Gnade zu entsprechen. Dann sagt er einmal etwas im Blick auf den Priester als Beichtvater. Meine Tochter, wie du dich in meiner Gegenwart vorbereitest, so beichtest du auch vor mir. Also auch wenn ich es beim Priester tue, Jesus sagt, nein, du beichtest vor mir. Ich verhülle mich nur mit dem Priester. So tief sind beide verbunden durch die Priesterweihe, Christus und der Priester. Überlege niemals, wie der Priester ist, mit dem ich mich verhüllt habe, also zu dem ich beichten gehe, nicht? Öffne dich in der Beichte wie vor mir selber. Und ich werde deine Seele mit meinem Licht erfüllen. Vielleicht nimmt uns das mal jetzt doch vielleicht auch ein bisschen die Scheu oder die Angst. Zu dem gehe ich nicht so, der gefällt mir nicht so oder der ist auch nicht so. so richtig katholisch und so weiter. Verstehen Sie, Sie kennen ja all die Möglichkeiten heute. Da ich sage, nein, ich sehe Christus in ihm, er hat die Weihe. Und Christus hat mir gesagt, nicht? Ich soll mich ganz ihm öffnen, Christus öffnen vor ihm. Ich sollte den Menschen gar nicht sehen. Und er hat versprochen, er werde meine Seele mit seinem Licht erfüllen. Nach einer Beichte, schreibt sie, dachte ich bei mir, woher weiß der Beichtvater, dass Gott mir auftrug, über Jonas nachzudenken? Ich hatte es ihm doch nicht gesagt. Sofort hörte ich die Worte, schreibt sie, wenn ein Priester mich vertritt, wirkt nicht er, sondern ich wirke durch ihn. Seine Wünsche sind die meinen. Schwester Faustina danach, ich sehe, wie Jesus zu seinen Vertretern steht. Er selbst greift in ihr Wirken ein. Aber das spüren wir auch, was für ein Leiden es für Christus sein muss, in einem Priester zu wirken, der mit ihm keine Beziehung mehr hat oder Beziehung sucht, der in der Sünde lebt zum Beispiel. Nicht? Da ist all das, was er über Ordensleute gesagt hat, ist da noch hochprozentig mehr. Nicht? Was für ein Leiden für Christus dann. Er lässt sich aber nicht behindern, auch durch den unwürdigsten Priester große Gnaden zu schenken. Jetzt, das wären ein paar Gedanken, die sie über und der Herr mit ihr besprochen hat, über den Priester oder auch als Beichtvater. Jetzt noch ein paar Gedanken über die Kommunion, was er da sagt. Einmal schreibt sie, ich hatte ein großes Verlangen, die heilige Kommunion zu empfangen. Aber ich hegte einen bestimmten Zweifel und ging deshalb nicht. Also ein Glaubenszweifel, irgend so ein Zweifel hatte sie. Ich litt aus diesem Grunde sehr. Als ich an meine Arbeit ging, im Herzen eigentlich voll Bitterkeit, stand plötzlich Jesus neben mir und sagte, meine Tochter, lasse die heilige Kommunion nicht aus, höchstens dann, wenn du genau weißt, dass du schwer gefallen bist. Sonst sollen dich keine Zweifel von der Vereinigung mit mir in meinem Geheimnis der Liebe aufhalten. Deine kleinen Verfehlungen schwinden in meiner Liebe wie ein Strohhalm, der in große Glut geworfen wird. Wisse, dass du mich sehr betrübst, wenn du mich in der heiligen Kommunion übergehst. Also ich denke, das könnte vielleicht auch manchem von uns eine Hilfe sein, der es doch auch genau meint, nicht? Nur wenn ich weiß, ich habe mich schwer verfehlt, dann habe ich einen Grund, nicht zur Kommunion zu gehen. Eine interessante Bemerkung schreibt Schwester Faustina in ihrem Tagebuch einmal, nämlich, als ich mich zur heiligen Kommunion näherte, bemerkte ich eine zweite Hostie, die sich am Ärmel des Priesters angehängt hatte und wusste nicht, welche ich nun empfangen sollte. Es war ja in den 30er Jahren. Als ich einen Augenblick überlegte, wurde der Priester ungeduldig und gab mir mit der Hand ein Zeichen zu kommunizieren. Als ich die Hostie aus seiner Hand empfing, fiel die von seinem Ärmel, die an seinem Ärmel hing, in meine Hände. Der Priester ging zum Ende der Kommunionbank und teilte die Kommunion weiter aus und ich hielt die ganze Zeit hindurch Jesus in meinen Händen. Als der Priester wiederkam, gab ich ihm die Hostie, damit er sie in den Kelch zurücklege. Denn vorher, während ich die Kommunion empfing, konnte ich ja nichts sagen. Sie hat ja den Mund geöffnet, um die Kommunion zu empfangen. Konnte ja nicht sagen, dass die zweite Hostie aus dem Kelch gefallen war, erst als ich kommuniziert hatte. In der Zeit aber, in der ich die Hostie in meinen Händen hielt, fühlte ich eine solche Macht der Liebe, dass ich den ganzen Tag über nichts essen und auch nicht nüchtern werden konnte. Also sie war immer satt, könnte man sagen. Aus der Hostie hörte ich die Worte, ich wollte in deinen Händen ruhen, nicht nur in deinem Herzen. Einmal sagte Jesus zu ihr, meine Tochter, schreibe, dass es mir sehr weh tut, wenn Ordensseelen das Sakrament der Liebe lediglich aus Gewohnheit empfangen, als würden sie diese Nahrung nicht unterscheiden, also von gewöhnlicher Speise. In ihren Herzen finde ich weder Glauben noch Liebe. Zu solchen Seelen komme ich mit Abneigung. Es wäre besser, sie würden mich nicht empfangen. Das gilt, also er spricht hier von Ordenschristen, denn sie war ja ein Ordenschrist, aber es gilt ja für uns Priester erst recht, gilt für jeden Glaubenden. Und Jesus wünscht, in die Herzen der Menschen zu kommen. Er sagt ja ihr, ich will mich mit den Seelen der Menschen vereinen. Meine Wonne ist es, mich mit Seelen zu vereinen. Und wisse, meine Tochter, wenn ich in der heiligen Kommunion ins Herz der Menschen komme, sind meine Hände voller Gnade, die ich den Seelen geben will. Aber sie beachten mich nicht. Sie lassen mich allein und befassen sich mit etwas anderem. Es macht mich traurig, dass die Seelen die Liebe nicht erkannt haben. Sie gehen mit mir um wie mit etwas Leblosem. Also ich denke, das gibt uns allen zu denken. Wir empfangen ihn und lassen ihn allein. Und dann sind wir mit Gedanken irgendwo anders, befassen uns mit etwas anderem oder rennen gleich wieder davon. Und er spielt überhaupt keine Rolle. Das ist eigentlich etwas Schreckliches. Der unendliche Gott kehrt bei mir ein. Hände voll mit Gaben. Und ich interessiere mich gar nicht für ihn. Ich gucke gleich in der Gegend rum und denke was anderes. Es macht mich traurig, dass die Seelen die Liebe nicht erkannt haben. Und sie gehen wirklich mit ihm um wie mit etwas Leblosem, wie mit einem Stück Brot. Mir kommt es auch manchmal komisch vor, ich manchmal sehe, wie jemand mit der Hostie umgeht, wie er sie in der Hand rumwerkelt. Ich habe ja nichts dagegen, wenn er sie in Würde empfängt und auch dann würdig und ehrwürdig zum Mund führt, sich bewusst ist, es ist der Herr. Aber manchmal, wenn ich da zuschaue, wie die kommunizieren, habe ich den Eindruck, die nehmen etwas zu sich, so wie ein Stück Brot. Also auch da mal nachdenken, wie gehe ich mit dem Herrn um? Und lasse ich mir Zeit, wenn er zu mir gekommen ist? Bin ich für ihn da? Oder sind mir sofort andere Dinge wichtiger? Als Schwester Faustine einmal krank im Zimmer war und die Schwestern in der Anbetung waren, sah sie plötzlich im Geiste in die Kapelle sich entrückt, Jesus in der Monstranz. Und er sagte zu ihr, was du wirklich siehst, sehen diese Seelen durch den Glauben. Also sie durfte ja immer wieder den Herrn sehen. Er sagt, was du wirklich siehst, das sehen die anderen, also ihre Mitschwestern, eigentlich nur durch den Glauben. Wie lieb ist mir ihr starker Glaube. Das heißt also, er sagt, wenn sie, wir alle haben ja manchmal den Wunsch, mal Jesus zu sehen oder so, immer, ja, dass wir konkreter auch ihm unsere Liebe ausdrücken könnten. Und er sagt, dass wir ihn anbeten, bei ihm sind, dass wir ihn sehen, gleichsam nur durch den Glauben, ist eigentlich das Größere. Und er sagt, siehst du, auch wenn in mir vermeintlich keine Spur von Leben ist, in mir, also in der Hostie, in Wirklichkeit ist es in seiner ganzen Fülle, in jeder einzelnen Hostie enthalten. Die ganze Fülle des Lebens. Aber damit ich in der Seele wirken kann, muss sie den Glauben haben. Wie lieb ist mir der lebendige Glaube. Es ist ihm wichtiger, lieber, als wenn ich ihn sehe. Was die heilige Kommunion angeht, sagt er einmal, oh, wie mir das wehtut, dass die Seelen sich so wenig in der heiligen Kommunion mit mir verbinden. Ich warte auf Seelen und sie sind mir gegenüber gleichgültig. Ich liebe sie so zärtlich und aufrichtig, und sie glauben mir nicht. Ich will sie mit Gnaden überhäufen. Sie wollen sie nicht annehmen. Sie gehen mit mir um wie mit etwas Totem. Eben in der Hostie, nicht? Aber ich habe ein Herz voller Liebe und Barmherzigkeit. Damit du ein wenig meinen Schmerz erkennst, stelle dir die zärtlichste Mutter vor, die ihre Kinder sehr liebt, doch die Kinder verschmähen die Liebe der Mutter. Beachte ihren Schmerz, niemand vermag sie zu trösten. Das ist ein blasses Bild und ein blasses Abbild meiner Liebe. Einmal sah sie, wie ungern der Herr in der Heiligen Kommunion in manche Seelen einging, und er sagte ihr: In manche Herzen gehe ich wie zu erneutem Leiden. Auch da müssen wir uns wieder besinnen auf uns selbst. Was bedeutet das für mich? Dann noch ein kurzer Gedanke. Er spricht einmal über das Sterben. Und da sagt er: Alle Seelen, die meine Barmherzigkeit rühmen, ihre Ehre ausbreiten und andere Seelen ermuntern, meiner Barmherzigkeit nämlich zu vertrauen, erfahren in ihrer Todesstunde kein Entsetzen. Meine Barmherzigkeit wird sie in diesem letzten Kampf beschirmen. Eine wunderbare Verheißung. Dann sagt er weiter: Meine Tochter, rege die Seelen an, das Rosenkranzgebet zur Barmherzigkeit zu beten, das ich dir gegeben habe. Mir gefällt es, ihnen durch dieses Gebet alles zu schenken, worum sie mich bitten. Die Seelen verstockter Sünder werde ich mit Frieden erfüllen, wenn sie dieses Gebet beten werden, und die Stunde ihres Todes wird glücklich sein. Schreibe: Wenn dieses Rosenkranzgebet zur Barmherzigkeit bei Sterbenden gebetet wird, werde ich zwischen meinem Vater und dem Sterbenden nicht als gerechter Richter stehen, sondern als barmherziger Erlöser. Wenn man den Barmherzigkeitsrosenkranz bei einem Sterbenden betet, ist doch wunderbar. Wieder eine wunderbare Hilfe vom Himmel, was wir für einen Sterbenden tun können, der vielleicht noch nicht zu Gott gefunden hat. Dann spricht er einmal von seiner Wiederkunft. Da sagt er: Schreibe Folgendes: Noch bevor ich als gerechter Richter kommen werde, also zum Weltgericht, komme ich als König der Barmherzigkeit. Bevor der Tag der Gerechtigkeit anbricht, wird den Menschen folgendes Zeichen am Himmel gegeben werden: Alles Licht am Himmel erlischt und große Finsternis wird auf der ganzen Erde sein. Dann erscheint das Zeichen des Kreuzes am Himmel, und es sind Öffnungen, wo die durchbohrten Hände und Füße des Erlösers waren, und werden große Lichterfluten durch diese Öffnungen, die eine Zeit lang die Erde beleuchten. Das wird kurz vor dem jüngsten Tag geschehen. Also eine Ankunftssage, die man sich mal so merken sollte. Und dann bringt er noch einen letzten Gedanken, nämlich er spricht davon, dass er die Seele führt. Einmal diktiert ihr der Herr: Schreibe, dass ich mein göttliches Leben in die Seelen der Menschen gießen und sie heiligen möchte, wenn sie nur meine Gnade annehmen wollten. Die größten Sünder würden zu großer Heiligkeit gelangen, wollten sie nur meine Barmherzigkeit annehmen und ihr Vertrauen. Mein Inneres ist von Barmherzigkeit überfüllt, und sie ist auf alles, was ich erschuf, ergossen. Meine Wonne ist es, in der Seele des Menschen zu wirken, sie mit meiner Barmherzigkeit zu erfüllen und sie zu rechtfertigen. Mein Königreich auf Erden ist mein Leben in der Seele des Menschen. Das ist ein Königreich auf Erden. Ist mein Leben in der Seele des Menschen. So schreibe, dass ich selbst Führer der Seelen bin, unmittelbar. Obwohl mittelbar führe ich sie durch den Priester, und jede führe ich zur Heiligkeit auf dem Weg, der allein mir bekannt ist. Also auch eine wunderbare Verheißung. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wären mal so einige Auszüge unter auch bestimmten Themen aus dem Tagebuch der Schwester Faustina. Ich denke, man kann das nicht einfach abtun als etwas Frommes oder Privates, sondern wir sollten einfach darüber nachdenken, auf uns selbst hin, und dann Entscheidung fällen, damit der Herr großzügig an uns und durch uns handeln kann. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen, dass es für Sie eine Quelle der Kraft ist und der Gnade.
Die Barmherzigkeit Gottes haben wir betrachtet in einer Reihe hier bei Radio Horeb mit Pater Hans Bob aus Hochaltingen. Sie können diese Reihe auch auf CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Die Gedanken können Sie auch nachlesen in dem Buch Die Barmherzigkeit Gottes, erschienen im Unio Verlag. Die Angaben hinterlegen wir beim Hörerservice. Pater Hans Bob, Ihnen vergelt's Gott und danke, dass Sie bei uns waren.
Vergelt's Gott.
Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten.
So segne euch und erfülle euch mit seiner unendlichen Barmherzigkeit, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.